Wenn wir als Christen über unseren Glauben nachdenken, dann ist das häufig so, dass wir den beschreiben als eine Art Befreiung. Und das ist der Glaube ja auch. Glaube ist nicht in erster Linie ein Druck oder eine Last, die auf uns gelegt wird, sondern es ist Befreiung. Wir finden das in den Begriffen, die Paulus wählt. Da sagt er, der Mensch ohne Gott ist ein Sklave. Und Sklave heißt ja normalerweise einer, der immer arbeiten muss, der nichts dafür bekommt, dem es schlecht geht. Wir alle wollen normalerweise nicht Sklaven sein. Und dann sagt Paulus, wir sind ohne Gott Sklaven der Sünde. Also das heißt, die Sünde, die diktiert uns, was wir tun. Manche Leute halten das dann für Freiheit. Die sagen, ich will doch niemanden, der mich einschränkt, ich will doch frei sein. Und sie merken im Grunde genommen nicht, wie stark sie dann von zum Beispiel ihrer Lust geleitet werden. Da sagt deine Lust, du willst unbedingt dich jetzt betrinken und dann tust du das. Und da sagt dann Jesus Christus, du bist ja ein Sklave deiner Lust. Oder was weiß ich, du willst deine Hausaufgaben machen, dann sagst du, nee, ich habe keine Lust, ich bin faul. Und dann bist du auch wieder ein Sklave deiner Lust, nämlich du bist der Sklave deiner Faulheit. Du schaffst es nicht, deine Faulheit zu überwinden und dann denkst du, es ist Freiheit. Nein, du bist Sklave dabei. Das ist das, was die Bibel uns sagt. Und der Mensch ohne Gott ist erstmal Sklave der Sünde, Sklave der Lust. Er tut gar nicht nur, wofür er sich frei entschieden hat, sondern er tut das, was seine Emotion, sein Gefühl oder die Gesellschaft, in der er lebt, ihm sagt. Und viele Menschen halten sich für frei, sie sind es allerdings gar nicht. Und da sagt uns die Bibel, dass die Idee einer vollkommenen Freiheit ist eigentlich Illusion. Also viele Leute, mit denen wir zu tun haben, die sagen, ich bin doch frei oder ich will frei sein. Und da sagt uns Jesus Christus in der Bibel, Freiheit ist Illusion. Wir können uns eigentlich nur aussuchen, wem wir dienen. Entweder dienen wir unserer Lust, wir dienen der Sünde, wir tun halt das, was so unmittelbar in uns drin steckt, oder wir entscheiden uns, dass wir von der Sünde befreit werden und dann dienen wir Gott. Also die absolute Freiheit gibt es so nicht. Es gibt die Freiheit von der Sünde, aber Freiheit von der Sünde ist immer dann Freiheit für etwas. Also wenn wir frei von etwas sind, oder für, dann sind wir immer auch frei für etwas. Also Beispiel. Heute darf jeder seinen Beruf auswählen, wie er will. Also in früheren Jahrhunderten war das so, man lernte meistens den Beruf des Vaters. War der Vater Tischler, dann war man auch Tischler. War der Vater Lehrer, ist man auch Lehrer geworden. Das ist heute nicht mehr so, sondern heute können wir auswählen. Und jetzt gibt es manche Leute aber, die sind so fasziniert von der Freiheit auszuwählen, dass sie Angst haben, eine Entscheidung zu treffen. Weil sobald sie sich entschieden haben, ist die Freiheit vorbei. Wenn ich mich entschieden habe, jetzt studiere ich auf Lehramt, ja, dann ist keine Auswahl mehr da, dann habe ich mich ja entschieden. Jetzt kann ich natürlich sagen, okay, jetzt nehme ich die Entscheidung zurück, dann habe ich wieder die Freiheit. Aber dann entscheide ich mich für den nächsten Beruf und wieder bin ich nicht mehr frei. Oder beim Ehepartner, da kann ich sagen, ich habe die super tolle Freiheit. Es gibt weltweit, ich weiß nicht, wie viele jetzt 7 oder 8 Milliarden Menschen, die Hälfte davon sind Frauen. Ja gut, viele sind auch schon verheiratet, nicht? Aber rein statistisch vielleicht habe ich die Auswahl unter 2 Milliarden Frauen. Das stimmt. Aber du hast die Freiheit nur so lange, bis du dich entschieden hast. Und jetzt kannst du sagen, ja, aber das will ich gar nicht. Ich will die Freiheit behalten. Nur ist die Frage, wofür hast du dann die Freiheit? Was hilft dir eine Freiheit, wenn du dich nie festlegst? Freiheit ist immer dafür da, dass wir sie einsetzen, dass wir sie gebrauchen. Und sobald wir sie gebrauchen und einsetzen, ist es mit der Freiheit vorbei. Aber Freiheit losgelöst davon bringt uns nichts. Sie bringt uns nur, wir haben Freiheit von etwas, zum Beispiel vom Zwang oder von der Sünde. Und dann haben wir immer Freiheit für etwas. Das heißt, wir müssen sie für etwas einsetzen. Ich habe die Freiheit, einen Partner zu wählen und ich benutze die Freiheit und dann ist die Freiheit vorbei. Dann habe ich mich entschieden. Ich habe die Freiheit, einen Beruf zu wählen. Sobald ich mich das ausgewählt habe, ist die Freiheit vorbei. Ich habe sie eingesetzt. Freiheit ist nicht an sich ein Wert, sondern sie ist ein Werkzeug, was uns hilft, zu dem zu kommen, was wir eigentlich brauchen. Warum erwähne ich das? Weil das direkt mit dem zu tun hat, womit wir uns heute Abend beschäftigen wollen. Es gibt nämlich manche Menschen, die haben den Eindruck, ich komme zu Jesus Christus und der löst erstmal meine Probleme, also der nimmt mir meine Schuld weg, meine Sünde weg und jetzt bin ich absolut frei, ich lebe einfach weiter wie bisher. Und da muss man sagen, wenn du so etwas denkst, dann hast du etwas falsch verstanden. Gott befreit dich von der Herrschaft der Sünde, der Welt, in der du lebst, aber er stellt dich gleichzeitig in einen neuen Kontext herein. Der stellt dich in eine neue Umgebung herein und da sollst du jetzt auch dienen. Im Neuen Testament kommt der Begriff Dienst nicht so häufig vor. Der Begriff, den wir noch häufiger finden, ist dann der Begriff der Werke. Und viele von uns haben ja bei dem Begriff Werke gleich eine gewisse Vorsicht. Warum? Weil wir das kennen von manchen Kirchen der Vergangenheit, wie der katholischen Kirche. Da wurde dann sehr stark betont, du brauchst deine Werke und die werden angerechnet. Und wenn du viele gute Werke hast, dann ist die Zeit im Fegfeuer kurz und du kommst schneller zu Gott. Mit dieser Idee setzt sich Paulus zum Beispiel im Römerbrief auseinander, wo er dann sagt, nein, die Werke retten nicht, sondern nur der Glaube rettet. Das hat auch Martin Luther in besonderer Weise betont und erkannt, Errettung allein aus Glauben. Und das stimmt. Allerdings ist das nur die Hälfte der Wahrheit. Nämlich die Hälfte der Wahrheit ist, ja, du wirst erlöst allein durch den Glauben, aber wenn du glaubst, hat es Auswirkungen in deinem Leben. Gott hat dich dann in einen Dienst hineingestellt und an den Werken, an dem, was du dann tust, ist erkennbar, ob du nun ein Kind Gottes bist oder nicht. Das ist dann das Thema des Jakobusbriefes. Jakobus, der dann ganz offen sagen kann, der Glaube ohne Werke ist tot. Und damit sagt er nicht, du tust die Werke, um gerettet zu werden. Damit sagt er nur, deine Werke, die du tust, sind ein Zeichen dafür, wer du bist. Die Sache ist ja ganz einfach. Also wenn ich da jemanden sehe, der morgens um 4 Uhr aufsteht und zum Brotbacken geht und der sagt mir, er ist Bäcker, dann glaube ich ihm. Wenn du da einen siehst, der sagt, er ist Bäcker, aber dann fragst du ihn ja, wie backt man? Keine Ahnung. Hast du schon mal gebacken? Nein, auch nicht. Aber ich bin Bäcker. Ja, was würdet ihr dann sagen? Ist der nun Bäcker oder nicht? Du sagst, nein, ist doch Quatsch. Oder wenn da einer sagt, ich bin Fernfahrer. Dann frage ich ihn, ja, und hast du schon mal im Lastwagen gesessen? Nein. Hast du einen Führerschein? Nein. Weißt du, wie ein Lastwagen funktioniert? Nein. Aber ich bin Fernfahrer. Da würden wir alle sagen, ja, da stimmt doch was nicht. Die Worte und die Taten fallen vollkommen auseinander. Und genauso argumentiert Jakobus auch. Da sagt er, wenn du sagst, du bist Christ, aber in deinem Leben ist nichts zu sehen von dem, dass du Christ bist, dann bist du keiner. Weil Christsein ist nicht nur etwas, was irgendwo im Kopf abläuft. Das ist nicht nur das Bejahen irgendwelcher Tatsachen, sondern Christsein heißt als Christ leben. Das muss in deinem Leben sichtbar werden. Da müssen Indikatoren sein, da müssen Zeichen sein. Wie du redest, wie du denkst, wie du handelst, zeigt, ob du Christ bist oder nicht. Das ist die ganz wichtige Botschaft des Jakobus. Und deshalb sagt er, der Glaube ohne Werke ist tot. Wenn du sagst, du glaubst an Gott, aber das in deinem Leben nicht sichtbar wird, dann bist du ein Lügner, sagt Jakobus zu Recht. Und da kommen wir zu der Sache des Dienstes. Denn Dienst bedeutet nicht nur, dass du irgendeinen Job hast, also irgendein Amt hast, ausfüllst in der Gemeinde. Meinetwegen Prediger, Pfarrer, Ältester, Diakon, Jugendleiter. Das gibt es und das ist ja auch gut. Aber im Dienst für Gott steht jeder Christ. Ganz gleich, ob du irgendein Etikett hast, ob du irgendeinen Titel hast, sondern jeder Christ, der wirklich Christ ist, steht im Dienst Gottes. Und an dem, wie du dich im Alltag verhältst, ist erkennbar, ob du wirklich Christ bist oder ob du nicht Christ bist. Vielleicht noch ein Beispiel, was die ganze Sache deutlich macht. Wenn du jetzt sagst, ich vertraue meinem Ehepartner total. Also das klingt ja auch gut, du liebst deinen Ehepartner, du vertraust ihm total. Und dann bittet dein Ehepartner dich darum, könntest du mir mal deine Bankkarte geben? Und dann sagst du, nein, meine Bankkarte bekommst du ja gar nicht. Wie ist das jetzt? Vertraust du deinem Ehepartner oder vertraust du ihm nicht? Und da würde Jakobus sagen, hey, deine Taten zeigen, ob du ihm vertraust oder nicht. Oder vielleicht dein Ehepartner bittet dich darum, gib mir doch mal deinen Autoschlüssel. Sagst du, nee, meinen Autoschlüssel bekommst du nicht. Mein Auto, nee, da fahre ich nur mit. Jetzt ist die Frage wieder, vertraust du jetzt deinem Ehepartner oder nicht? Und genauso sind wir manchmal als Menschen. Manche Leute sagen, ich bin Christ. Aber deine Taten sprechen gar nicht dafür. Deine Taten sind so wie die Taten eines jeden Ungläubigen. Deine Zeiteinteilung ist so, das Geld, was du ausgibst, ist so, dein Denken und Reden ist so. Und dann würde Jakobus zu Recht sagen, du stehst doch im Dienst für Gott. Und das muss man im Leben sehen. Und wenn man dann nicht sieht, ja, dann bist du eben auch kein Christ. Und da wollen wir uns Gedanken darüber machen, wie sieht denn dieser Dienst aus? Also wie gesagt, jetzt nicht der Dienst in Amt und Würden, wo man dann merkt, du hast irgendeinen Titel, du hast irgendein Theologiestudium, das ist alles nicht schlecht, aber das trifft auf die wenigsten Christen zu. Die meisten Christen stehen im Dienst für ihren Herrn Jesus Christus, ohne dass sie irgendeinen besonderen Titel haben. ohne dass sie eine bestimmte Anerkennung haben. Irgendwo mal auf dem Podium stehen oder einen Schulterschlag bekommen, ein Zettelchen hier haben, wo dann draufsteht, nicht? Professor, Doktor, Theologie, Direktor, sonst irgendetwas. Das haben die wenigsten Christen. Und das ist auch nicht nötig. Denn in dem Dienst stehst du, seitdem du Christ geworden bist. Das ist so. Ich möchte euch einen Text vorlesen, den finden wir im Neuen Testament, und zwar in dem ersten Korintherbrief. Ich möchte da einen Abschnitt lesen aus dem 1. Korinther Kapitel 11. 1. Korinther 11, da geht es nämlich Paulus um die sogenannten, 1. Korinther 12, da geht es Paulus um die sogenannten Gnadengaben. Ich will jetzt nicht darüber im Einzelnen sprechen, wie ist diese Gnadengabe und wie ordnet man die ein. Aber das, was Paulus hier beschreibt, das trifft ziemlich genau das, worüber wir uns heute Abend Gedanken machen wollen, nämlich über den Dienst des Christen. Und dieser Dienst des Christen hängt eben an vielen Dingen. Das hängt zum Beispiel daran, dass Gott dich befähigt hat, für ihn in den Dienst zu treten. Er hat dich dafür ausgerüstet. Also das heißt, du musst nicht erst eine Dienstschule machen, um dann deinen Dienst für Gott machen zu können, sondern Gott hat dich dafür schon bereit gemacht. Du musst es nur erkennen und dann einsetzen. Das ist etwas, was wir hier im 1. Korinther 12 feststellen können. Ich lese einmal das ganze Kapitel, weil es eben im Zusammenhang wichtig ist zu verstehen. Über die Geisteswirkungen aber, ihr Brüder, will ich euch nicht in Unwissenheit lassen. Ihr wisst, dass ihr einst Heiden wart und euch fortreißen ließet zu den stummen Götzen, so wie ihr geführt wurdet. Darum lasse ich euch wissen, dass niemand, der im Geist Gottes redet, Jesus verflucht nennt. Es kann aber auch niemand Jesus Herr nennen, als nur im Heiligen Geist. Es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben, doch es ist derselbe Geist. Auch gibt es unterschiedliche Dienste, doch es ist derselbe Herr. Und auch Unterschiede, die Kraftwirkungen sind unterschiedlich. Doch es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis gemäß demselben Geist. Einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist, einem anderen Wirkungen von Wunderkräften, einem anderen Weissagungen, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen die Auslegung von Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist in jede, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie. Wir sind getränkt worden zu einem Geist. Daher auch ist der Leib nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen etwa nicht zum Leib. Und wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört es deswegen etwa nicht zum Leib. Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Ohr wäre, wo bliebe der Geruchssinn? Nun aber hat Gott die Glieder, jedes einzelne von ihnen, so im Leib eingefügt, wie er gewollt hat. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo bliebe der Leib? Nun aber gibt es zwar viele Glieder, doch einen Leib. Und das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche euch nicht. Oder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Leibes notwendig. Und die Glieder am Leib, die wir für weniger ehrbar halten, umgeben wir mit desto größerer Ehre. Und unsere weniger Anständigen erhalten umso größere Anständigkeit, denn unsere Anständigen brauchen es nicht. Gott hat aber den Leib so zusammengefügt, dass er dem geringsten Glied umso größere Ehre gab, damit es keinen Zwiespalt im Leib gäbe, sondern die Glieder gleichermaßen füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib des Christus. Und jeder ist ein Glied daran nach seinem Teil. Und Gott hat in der Gemeinde etliche eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer, sodann Wunderkräfte, dann Gnadengaben der Heilung, der Hilfeleistung, der Leitung, verschiedene Sprachen. Sind etwa alle Apostel? Sind etwa alle Propheten? Sind etwa alle Lehrer? Haben alle Wunderkräfte? Haben alle Gnadengaben der Heilungen? Reden alle in Sprachen? Können alle auslegen? Strebt aber eifrig nach den vorzüglicheren Gnadengaben. Und ich will euch einen noch weit vortrefflicheren Weg zeigen. Und dann macht Paulus weiter mit dem Kapitel 13 und dann dem Hohelied der Liebe. Wie wichtig die Liebe für alle Dienste ist, die wir im Leib Jesu, also das heißt in der Gemeinde, vollziehen. In diesem Kapitel 12, wenn ich jetzt mal nicht auf die Einzelheiten der einzelnen Gaben eingehe, und darum geht es Paulus ja nicht. Der Hauptgedanke, den Paulus hier entfaltet, ist ein ganz anderer. Der Hauptgedanke ist nicht, was ist jetzt die Zungenrede und was ist die Prophetie und was ist der Dienst und was ist die Leitung, sondern es geht hier um ganz andere Fragen. Das merken wir auch sehr schnell. Nämlich das Erste, was Paulus uns vor Augen führen will in diesem Text ist, jeder Christ ist von Gott begabt, und zwar einmal mit der Begabung, die du von Natur aus bekommen hast, also da, wo du aufgewachsen bist als Mensch. Der eine ist musikalisch aufgewachsen, der andere mit vielen Muskeln, der andere mit viel Verstand, manche haben auch beides. Und ja, diese Eigenschaften, die kannst du, wenn du Christ bist, zur Ehre Gottes einbringen. Und dann steht hier noch deutlich, hast du, als du Christ geworden bist, auch vom Heiligen Geist noch Fähigkeiten und Begabungen bekommen. Und die, die wir hier nur lesen, da kannst du ja sagen, auch von denen trifft jetzt keiner auf mich zu, die ist auch nur beispielhaft genannt. Ihr merkt ja auch den Aufzählungen, da sagt Paulus, und die, und die, und die, und die. Das ist keine vollständige Aufzählung, denn wenn wir im Neuen Testament nachschauen, bei dem Begriff Geistesgaben, das ist auf Griechisch der Begriff Charismata, dann finden wir im Neuen Testament etwa 30 verschiedene Geistesgaben. Hier sind nur einige wenige genannt. Also es geht Paulus nicht darum, eine vollständige Liste hier aufzuzählen, sondern er will bloß generell sagen, jeder von euch, der Christ geworden ist, der den Heiligen Geist bekommen hat, hat auch vom Heiligen Geist noch besondere Begabungen, Fähigkeiten bekommen. Und darüber können wir uns erstmal freuen. Es gibt nicht die Begabten und die Unbegabten, die Fähigen und die Unfähigen, sondern ihr alle seid begabt und ihr alle seid fähig. Allerdings ist es so, und das macht Paulus hier auch deutlich, dass wir manchmal selbst für uns die Gaben unterschiedlich stark schätzen. Das, was ich häufig erlebe, ist, dass Menschen die Begabungen, die sie nicht haben, ganz besonders stark schätzen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also, und bei mir war es beispielsweise so, als Jugendlicher, ich habe besonders stark die musikalischen Begabungen geschätzt. Also gut, das liegt ja an mehreren Dingen. Erstmal, ich singe gerne, wenn auch nicht besonders gut. Ich finde es auch schön. Manchmal ist es dann ja auch was Besonderes. Die, die vorne stehen oder sitzen, die sehen ja alle. Das ist ein Dienst, der fällt gleich auf. Also das ist natürlich nicht das Hauptmotiv, aber es ist irgendwie auch schön, so die gesamte Gemeinde mit anleiten zu können und damit singen zu können. Also das fand ich besonders gut. Und ich habe dann auch ein paar Jahre im Chor mitgesungen. Seid froh, dass ihr nicht in meinem Chor gewesen seid. Ich war dann immer froh, wenn rechts und links neben mir die Leute stark und laut gesungen haben. Dann konnte ich auch gut mitsingen, das ging dann. Aber wehe, da fehlte mal einer. Dann war das ein bisschen schwierig so mit den Stimmen. Und ich hatte auch dann mehrere Jahre Klavierunterricht gehabt und wollte auch gerne richtig gut Klavier spielen können. Hier so wie eure Klavierspieler, die das dann so gut hinbekommen. Aber ich habe gemerkt, so nach viel Üben, dann klappte das so einigermaßen. Aber andere, die haben nur halb so viel geübt und waren hinterher doppelt so gut. Und dann musste ich irgendwie nach 2 Jahren feststellen, also das ist nicht meine Begabung. Weder meine natürliche Begabung noch meine Geistesbegabung. Und dann musste ich das abhaken. Also eine Zeit lang war ich dann sogar neidisch auf die Leute, die so gut singen konnten und spielen konnten. Mit der Zeit habe ich dann allerdings das auch bei Gott abgegeben und gesagt, da brauche ich gar nicht neidisch zu sein. Erstmal ändert das ja nichts. Und dann kann ich mich ja gar nicht mehr freuen an der Begabung, die die anderen haben. Was will ich damit deutlich machen? Manchmal geht es dir nämlich auch so. Vielleicht willst du gerne eine Begabung haben, die du aber nicht hast. Und manche probieren dann ihr Leben lang, eine Begabung von Gott zu erzwingen oder zu bedrängen. Ich will das unbedingt. Und was lesen wir hier? Der Heilige Geist gibt, wie er will, eben nicht, wie du willst. Das heißt, Gott gibt dir nicht Gaben, die du aussuchen kannst. Wir sind nicht im Supermarkt und dann, okay, ich möchte gerne die und die und die und die anderen suchen sich das auch aus. Da hat Paulus ja hinterher dieses schöne Bild des Leibes, des Körpers, des menschlichen Körpers. Ja, jetzt stellt euch mal vor, wer würde da freiwillig sagen, ich will gern der Blinddarm sein? Also ich nicht. Oder wer würde gern der große Zeh sein? Ja, ich meine nicht, dass ich was gegen den großen Zeh habe, aber den sieht man ja nicht so richtig. Also ich wäre dann viel über schöne Augen oder ein schöner Mund oder eine schöne Stimme. Die fällt auf, die sieht man, das ist schön. Das ist ja das, wo er sagt, die anständigeren Glieder, die unanständigen Glieder, also die, die auffallen, die wir sehen, die wir nicht sehen. Wenn wir alle frei auswählen könnten, dann würden bestimmte Ämter und Dienste doppelt und dreifach besetzt sein und andere Aufgaben würden liegen bleiben. Und deshalb können wir ja froh sein, dass Gott nicht sagt, such dir aus, was du willst, sondern hier steht der Heilige Geist, der sucht aus, was er gibt und was er nicht gibt. Und jetzt kannst du damit unzufrieden sein, kannst sagen, ja, warum habe ich nicht das des anderen? Ja, warum? Das überlasst einmal Gott, weil Gott will, dass eben das möglichst breit gefächert ist. Weil er besser weiß, was für dich und für die Gemeinde, in der du lebst, wichtig und gut ist. Deshalb hat er dir bestimmte Begabungen gegeben und andere eben nicht. Und deshalb schau nicht zuerst neidisch auf die Begabungen der anderen. Versuch nicht, irgendwelche Begabungen zu erzwingen, die du nicht hast, sondern freu dich über die Begabungen, die Gott dir gegeben hat. Freu dich darüber und wenn du denkst, ich bin gar nicht begabt, dann sagst du, Gott ist ein Lügner. Denn hier lesen wir ganz eindeutig, Gott sagt, er hat dich begabt. Er hat dich begabt mit natürlichen Begabungen und er hat dich begabt, als du Christ geworden bist, mit mindestens einer Gabe des Geistes. Von diesen 30, von denen Paulus hier nur einige wenige nennt. Und deshalb freu dich darüber. Das ist doch schön. Und Gott hat hier eine ganze Gemeinde von begabten Menschen zusammengestellt. Was allerdings auch deutlich wird, da sagt Paulus nämlich, du hast diese Gaben bekommen zum allgemeinen Nutzen, steht da. Das heißt, wenn du begabt bist und hoffentlich darüber freust, solltest du nicht undankbar sein, dann hast du die nicht bekommen, damit du dich daran freuen kannst, an der Gabe, dass du sie einsetzen kannst für deine Zwecke, sondern du sollst sie im Dienst für Gott einsetzen. Er hat sie dir geschenkt, damit du sie gebrauchst, und zwar zum Wohl der Gesamtgemeinde. Deine Begabungen, die du hast, sind nicht dafür da, dass du dein Geschäft rausschlägst, dass du dich gut darstellst, um dann irgendjemand zu sein, auf den alle schauen. Sondern du hast diese Begabungen bekommen, weil Gott will, dass du diese Begabungen im Dienst für ihn in die Gemeinde einbringst. Und manchmal haben wir in der Gemeinde den Eindruck, da gibt es ein paar Brüder, die dienen, auch ein paar Schwestern, die dienen und die anderen eben nicht. Und hier sagt Paulus, das funktioniert aber gar nicht. Eigentlich ist eine Gemeinde, wenn sie gesund ist, voll von Dienern. Alle sind Diener Gottes und Diener in der Gemeinde und dienen einander. In verschiedener Hinsicht eben. Die Aufgaben sind unterschiedlich, die Dienste sind unterschiedlich, aber es gibt nicht diejenigen, die dienen und die sich bedienen lassen, diejenigen, die arbeiten und die zuschauen. Nun, in der Realität der Gemeinde gibt es das manchmal. Aber da sagt ja Paulus in diesem richtig schönen Bild, was er uns hier entwirft, das ist dann ein amputierter Körper. Das ist ein Körper, der sich noch irgendwo dahin schleift. Aber nicht einer, der in der Kraft da steht und seine Aufgaben machen kann. Da sagt er ja, da gibt es manche, die ihren Dienst nicht nachkommen, weil sie immer nur danach schauen, was sie nicht brauchen oder nicht zu brauchen meinen oder ihren Job nicht erledigen. Er erwähnt das ja in dem Beispiel von den Füßen, den Augen, den Händen. Manchmal kann es nämlich so kommen, man möchte gerne Auge sein, ist aber eigentlich Fuß. Und dann sagt der Fuß die ganze Zeit, ich möchte jetzt auch sehen, ich möchte bestimmen, wo es hingeht. Und dann geht es mit der Gemeinde aber schlecht. Stellt euch mal vor, ihr müsst euch durch eure Füße orientieren. Ja, jemand, der blind ist, der muss das dann, der fühlt das dann. Aber wenn du nicht blind bist, ist es besser, mit den Augen sich zu orientieren. Und dann sagen manche, ich will aber unbedingt Auge sein oder ich will unbedingt Mund sein. Aber sie sind gar nicht von Gott dafür begabt. Und dann kommt der ganze Körper durcheinander. Das funktioniert nicht. Und deshalb nimm die Begabung an, die Gott dir gegeben hat, setze sie ein und versuche nicht neidisch auf andere zu schauen, die irgendwelche Aufgaben erfüllen, die du vielleicht lieber erfüllen würdest. Das geht schlecht. Oder umgekehrt, versuche nicht andere Begabungen, die Gott deinem Bruder und deiner Schwester gegeben hat, zu verachten. Das steht hier ja auch. Das soll meinetwegen die Augen sagen, Füße, ich brauche euch nicht. Manchmal gibt es ja so etwas. Da ist vielleicht einer, der nur auf Lehre wild ist, einer, der studiert gerne Tag und Nacht und setzt sich damit auseinander und dann steht er vor der Gemeinde und sagt, genau das ist wichtig und das müsst ihr jetzt alles verstehen und das ist ja alles gut, ist ja vielleicht sein Job. aber der muss aufpassen, dass er nicht diejenigen, die andere Begabung in der Gemeinde haben, verachtet oder sich über sie stellt oder meint, die brauche man ja nicht, das ist ja nicht so wichtig. Es besteht nämlich nicht nur die Gefahr, dass wir gerne andere Dienste übernehmen, die gar nicht für uns geeignet sind, sondern manchmal, dass wir in uns auch solch eine Rangfolge haben, dass wir bestimmte Sachen besonders schätzen, manchmal vielleicht auch die, die wir haben und die für ganz besonders wichtig halten und dadurch den Dienst des anderen verachten. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Bist du vielleicht eher ein Praktiker, der gut anfasst und der gut die Wände verputzen kann? Das ist ja super toll, das brauchen wir in der Gemeinde auch. Das ist ja auch ein Dienst, der wichtig ist. Aber manchmal kenne ich auch Praktiker, die verachten dann, die keine Praktiker sind. Also immer, der hat ja nur zwei linke Hände, der kriegt das ja gar nicht hin. Oder vielleicht sogar, während ich auf dem Bau bin, da ist der nur zu Hause und betet. Das ist ein Faulpelz. Kann ja passieren, weil du deine Begabung siehst, aber dem anderen vielleicht, weil er diese Begabung nicht hat oder weil er einen anderen Dienst ausfüllt, den du weniger schätzt, verachtest. Genau das ist hier gemeint. Wenn die Augen sagen oder die Hände sagen, ich brauche den Kopf nicht, ich komme auch ohne aus, oder eben die Füße sagen, ich brauche die Nase nicht, ich komme ohne aus, ja, dann hast du hinterher einen Krüppel von Mensch oder einen Krüppel von Gemeinde. Gemeinde kann nur dann funktionieren, wenn wir die Aufgabe ausfüllen, die Gott uns gegeben hat, ohne ständig nach etwas anderem zu schielen, was rechts und links da ist, und auch ohne, dass wir den anderen beginnen zu verachten, weil der nicht dasselbe tut wie ich. Oder häufig ist es auch so, dass wenn du in einem Dienst bist und du machst ihn wirklich ernst, dann hast du den Eindruck, ich trage die Last der ganzen Welt. Interessanterweise ist das eine typisch menschliche Eigenschaft. Wir meinen meistens, wenn wir uns wirklich anstrengen, immer, wir haben das schwerere Teil zu tragen. Das ist so schon, fängt schon an bei den Kindern, also zumindest bei unseren Kindern. Ich weiß nicht, wie es bei euren Kindern ist, aber unsere Kinder müssen zu Hause mitarbeiten. Natürlich ist es dann häufig so, dass sie dann sagen, in der Schule keiner muss zu Hause mitarbeiten, nur wir. Habt ihr sowas auch mal gehört? Und also solche Sachen. Nicht? Und dann sage ich, jetzt müsst ihr nach draußen und Holz tragen. Keiner muss das tun. Also gut, dann irgendwann kommt heraus, egal ob es keiner machen muss oder nicht, ihr müsst. Und dann kommt das Nächste, dann fängt das nämlich an, also das war bis zum Extrem einmal, also wir haben drei Kinder, dann mussten sie also Holz reintragen, weil wir damit heizen. Und dann fingen sie doch tatsächlich an, die Holzstücke zu zählen. Und zwar in den Bedenken, dass einer vielleicht mehr getragen hat als der andere. Also ich habe da manchmal eine Krise dabei gekommen, habe ich mir gedacht, die Zeit, die ihr zählt, die könnt ihr doch besser verwenden, um das mehr zu tragen oder schneller zu tragen. Das braucht ja viel mehr Zeit. Was steckt dahinter? Ich will aber nicht mehr arbeiten als der andere. Das muss gerecht sein. Wenn ich 275 Holzstücke habe, dann muss der andere auch 275. Und wehe, ich habe 276. Das ist ungerecht, ich habe mehr. Nun, bei Kindern kennen wir das und ich hoffe, dass wir irgendwann als Erwachsene dahin kommen, dass wir so etwas nicht mehr machen. Nicht mehr genau aufzählen, der macht so viel und ich mache so viel und das messen wir gegeneinander und vergleichen es miteinander, sondern dass wir freudig unseren Dienst tun, ganz gleich, ob der andere nun genauso etwas macht wie ich. Häufig müssen wir ja eingestehen, wenn wir ehrlich sind, wir können es gar nicht beurteilen. Ich weiß das, manchmal in der Ehe kann das auch so kommen. Dann meint der eine Ehepartner, ständig nur muss ich zurückstecken. Ständig setzt der andere sich durch mit seinen Interessen. Und manchmal ist es wahr. Aber in den allermeisten Fällen merke ich dann beim intensiveren Gespräch, das stimmt gar nicht. Es ist nur so, dass uns da, wo wir arbeiten, erledigen müssen, es viel mehr auffällt. Arbeiten, die du machst, da schwitzt du dabei. Anderen, die die Arbeit der anderen machst, schwitzt du nicht. Und die Arbeiten, die dir Mühe kosten, da weißt du genau, wie viel Mühe drin steckt, die Arbeiten des anderen eben nicht. Und das führt manchmal dazu, dass wir die Dienste der anderen nicht genügend honorieren, nicht genügend ernst nehmen, weil wir sie selbst nicht tun. Und da denken wir, ach, dieses bisschen Mauern, das geht doch so schnell, diese kleine Wand, diese paar Leitungen da verlegen. Oder der andere sagt, ach, der, der im Medienteam ist, der spielt ja nur so ein bisschen mit dem Computer herum, der macht ja gar nicht seinen richtigen Dienst. Oder überhaupt erstmal der Prediger, ja, der muss sich ja noch vorne hinstellen und ein bisschen schön reden. Nicht? Also der macht ja noch am wenigsten oder so etwas. Und häufig liegt es daran, dass wir etwas beurteilen, was wir gar nicht kennen und vielleicht auch gar nicht kennen müssen, weil es nicht unser Dienst ist. Aber eigentlich sollten wir als Geschwister erst einmal ein sehr, sehr großes Vorschussvertrauen haben. Und dann vielleicht uns versuchen, ein bisschen hinein zu verdenken und dann auch die Dienste des anderen schätzen, loben, uns darüber freuen. Nehmen wir doch wieder das Bild des Paulus. Das wäre doch schön, wenn die Augen auch mal zu den Füßen sagen, also Füße, wie toll, dass es euch gibt. Wir alleine als Augen wären ziemlich auf verlorenem Posten. Wir legen da irgendwo auf der Erde rum und könnten uns ja gar nicht bewegen. Genauso mit dem Mund. Und dass die Füße vielleicht auch mal sagen, oh, ihr Augen, toll, dass es euch gibt, denn ohne euch würden wir dauernd gegen die Wand laufen. Wir wissen ja nicht, wohin wir laufen sollten. Und genauso dieses Bild, was Paulus ja sehr plastisch benutzt, die Gemeinde ist ein Körper, der einander braucht, der verschiedene Dienste erfüllt, die einander ergänzen. So hat sich Gott das gedacht. Genauso sollten wir auch in der Gemeinde miteinander umgehen. Und da gibt es dann mehrere Dinge, die das verhindern. Das eine, was es verhindert, ist, dass bestimmte Körperteile sich weigern, ihren Job zu machen, ihren Dienst zu machen. Und das gibt es manchmal in der Gemeinde auch. Da geht es nicht darum, dass jeder denselben Dienst macht, sondern dass manche gar keinen Dienst machen, sich gar nicht einbringen. Und dann musst du sagen, da wirst du schuldig vor Gott und auch schuldig vor der Gemeinde und du schadest deinen Geschwistern damit, weil ein Körper, der menschliche Körper, wie auch die Gemeinde, kann nur dann optimal funktionieren, wenn jeder seinen Dienst, seine Aufgabe in der Gemeinde erkennt und ausfüllt. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Und die Bedingungen dazu, die hat Gott schon erfüllt. Gott hat dich geschaffen und dir Begabungen gegeben. Wenn du gläubig bist, hat Gott dir den Heiligen Geist gegeben und darüber noch Begabungen zusätzlicher Art. Er hat dich in eine Gemeinde gestellt und da sind die Voraussetzungen erfüllt. Jetzt musst du nur noch dazu Ja sagen. Und manchmal heißt es, die eigene Trägheit zu überwinden. Vielleicht einige Dinge im persönlichen Leben zurückzustellen, weil man merkt, hier ist jetzt das dran, wo ich meine Begabung in der Gemeinde einbringe. Und in den meisten Gemeinden, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber in den meisten Gemeinden geht das schief deshalb, weil es eben viele gibt, die sich weigern, ihre Begabungen einzubringen und ihren Dienst. Und dann bleibt das die Last auf den Übrigen. Und vielleicht müssen manche dann einen Dienst tun, zu dem sie eigentlich gar nicht geeignet sind, weil keiner mehr da ist, der es ihnen tut. Und das ist schlecht. Dann leiden die, die überbelastet sind, und es leiden die, die unterbelastet sind, weil sie eben das Eingreifen Gottes nicht mehr erleben. Denn du wirst merken, der Dienst für Gott ist nicht nur etwas, wo du gibst, sondern wenn du im Dienst für Gott stehst, dann erlebst du das Eingreifen und die Nähe Gottes. Du merkst plötzlich, wie Gott dich führt, wie Gott dich bereichert, wenn du gibst, wenn du etwas tust. Ich weiß nicht, wahrscheinlich sind hier einige von euch, die werden mir zustimmen, weil sie genau diese Erfahrung schon gemacht haben. Plötzlich du merkst und du sagst, ach, heute habe ich ja gar keine Lust und dann gehst du doch mal zum Bau und machst etwas und dann kommst du nach Hause, bist ermutigt, du bist körperlich fit, du merkst vielleicht, ach, jetzt gab es noch ein gutes Gespräch mit dem Bruder da, wir haben die Wand vielleicht nicht ganz fertig bekommen, aber wir konnten mal richtig miteinander austauschen und beten. Ich hoffe, dass auch auf dem Bau mal die Zeit dafür bleibt, nicht? Oder du bereitest mal eine Jugendstunde vor und sagst, eigentlich habe ich gar keine Zeit. Da hast du die Jugendstunde vorbereitet und du merkst dadurch, dass du über den Bibeltext nachgedacht hast, da hat Gott dich selbst bereichert. Du hast viel mehr mitgenommen, vielleicht als die Jugendlichen, die hinterher zuhören. Oder ich erinnere mich da noch gut an eine Gemeinde, vor der ich einiger Zeit gewesen war. Da war eine ältere Schwester, war schwer krebskrank, ist dann während der Woche, wo ich da bin, auch noch gestorben. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich habe jetzt an dem Tag Zeit, ich gehe einmal hin und besuche sie. Und eigentlich war das eher so eine Sache, gesagt, ich habe die Zeit, ich sehe die Verpflichtung, ich will ihr Mut machen, dieser Schwester. Und dann war ich da und ich habe ihr Mut gemacht und umgekehrt hat sie mir Mut gemacht. Hat geredet vom Himmel und wie sie sich freut, dabei Jesus zu sein. Und so gingen wir beide ermutigt auseinander. Ich ermutigt durch sie und sie ermutigt durch mich. Und manchmal ist es so, wenn wir den Dienst ausfüllen, den Gott uns gibt, dann merken wir, unser eigenes Glaubensleben fängt an zu blühen und wir kommen voran. Wir merken plötzlich, Gott belohnt uns innerlich oder äußerlich durch das, was wir da erleben. Und das sollte die Herausforderung sein, dass wir auch bereit sind, unseren Dienst in der Gemeinde zu übernehmen, für den Gott uns befähigt hat, den zu erkennen. Und jetzt kann es natürlich sein, der ein oder andere, der erkennt ihn nicht. Und dann ist die Frage, wie kann man den denn erkennen, den Dienst, in den Gott dich hineingestellt hat, für den er dich befähigt hat? Also eines, was ich empfehlen würde, ist, probier das einfach mal aus, dann wirst du es manchmal erkennen. Gut, manche Begabungen, die sind ganz offensichtlich. Also wenn einer hier die Begabung der Prophetie hat, da brauchst du nichts üben, nichts machen, dann hörst du plötzlich die Stimme Gottes und dann gibst du es weiter, wie die Propheten des Alten Testaments. Zugegeben, heute kommt sowas nicht mehr häufig vor. Oder sagen wir, manche meinen das zu hören, aber in Wirklichkeit hören sie nicht Gott, sondern irgendwas anderes. Aber auch zur Zeit des Alten Testaments kam das ja nicht häufig vor. Aber das gab es. Bei anderen Begabungen, da kommt es darauf an, mach doch einfach erst einmal das, was in der Gemeinde nötig ist. Also so, wie ich vorhin gesagt habe, wie habe ich gemerkt, dass ich nicht besonders musikalisch begabt bin? Ich habe mal im Chor mitgesungen. Da habe ich gemerkt, oh, ist vielleicht nicht ganz das. Ich habe dann ein paar Jahre lang in der Gemeinde Kinderarbeit gemacht. Das lief schon besser. Da habe ich gemerkt, oh, das ist gut, Gott segnet da, er hilft dabei. Habe gemerkt, oh, das mache ich dann weiter. Habe ich ein paar Jahre Jugendarbeit gemacht. Ein paar Jahre lang habe ich den Büchertisch in der Gemeinde geleitet. Dann bin ich mit einem der Ältesten jeden Samstag von Haus zu Haus gegangen und an der Haustür mit den Menschen evangelistische Gespräche geführt. So etwas. Ich habe verschiedene Dinge einfach mal gemacht, weil sie notwendig waren, weil sie in der Gemeinde dran sind. Und wie merkst du, was in der Gemeinde dran ist? Indem du einfach mal offen dich umschaust und siehst, wo ist denn ein Bereich, der noch brach liegt. Oder indem du zu den Ältesten gehst und sie einmal fragst und sagst, ja eigentlich, ich habe meinen Platz in der Gemeinde noch nicht genau gefunden, ich weiß noch nicht genau, welcher Dienst für mich dran ist, gib mir doch mal einen Dienst. Und dann machst du den. Und entweder wirst du merken, das ist genau das Richtige, oder du wirst vielleicht nach einem halben Jahr merken, nee, ist doch nicht. Und dann fragst du wieder nach und machst einen anderen Dienst. Das geht ja auch. Aber einfach nur zu sitzen und zu warten, dadurch wird das nicht kommen. Oder wenn du sagst, ich bin zu jung oder ich bin zu alt oder ich bin zu sehr Mann und zu sehr Frau, und das geht nicht. Du bist ein Teil dieses Körpers der Gemeinde. Und also hast du einen Dienst hier in der Gemeinde. Es ist nur die Frage, nicht ob du ihn hast, sondern ob du ihn ausfüllst. Und deshalb, wenn du ihn noch nicht gefunden hast, dann such danach. Frag andere, mach die Augen auf, bete dafür oder probiere bestimmte Dienste einmal aus, wenn du dir da im Unklaren bist, ob das jetzt dein Dienst ist oder nicht. Und dann setz dich ein. Und dann wirst du ganz häufig Bestätigung erleben von Gott. Und dann wirst du merken, es ist eine Bereicherung für dich. Und du wirst dich daran freuen, dass der Leib der Gemeinde umso mehr blüht und wächst, umso mehr du auch bereit bist, dich mit deinem Dienst einzubringen. Was du nebenher vielleicht auch noch daran denken solltest, ist, dass es da ja noch viele andere Glieder gibt im Leib, die auch ihren Dienst tun. Und manchmal tut es gut, denen auch ein Lob auszusprechen oder sie in ihrer Arbeit nicht zu behindern, sondern zu unterstützen. Also ich meine, so ähnlich ist das ja auch beim Körper. Da helfen wir uns ja auch gegenseitig, nicht? Also die Haare kämmen sich nicht selbst. Die Zähne putzen sich nicht selbst, sondern da helfen die Hände den Zähnen, nicht? Damit die besser ihren Dienst tun können. Und genauso ist es auch untereinander. Wir können uns da ermutigen, wir können uns die Arbeit leichter machen. Wir können auch einmal bewusst dem anderen deutlich machen, wie sehr wir ihn brauchen und schätzen. Vielleicht um mal hinzugehen, gerade bei den Diensten, die wir nicht machen, und dem anderen mal umarmen oder ihm ein kleines Geschenk geben oder ihn besonders loben für den Dienst, den er tut, den wir nicht tun können, den ich nicht tun kann, aber der nötig ist für den Gesamtleib der Gemeinde. Auch da können wir es den anderen schwerer machen, indem wir das entweder gar nicht sehen oder den anderen noch behindern, oder wir können es ihm leichter machen, indem wir ihn ermutigen in dem Dienst, in dem er oder sie drin steht. Oder indem wir ihm dann auch bestätigen, indem wir ihm den Segen zusprechen, für ihn beten oder für sie beten und ihm das leichter machen. Das ist auch möglich. Also nicht nur nach unserem eigenen Dienst schauen, sondern auch die Augen offen haben für den Dienst des anderen. Entweder dem anderen helfen, den zu finden, wo wir auf den anderen zukommen und sagen, hey, bei dir erkenne ich, du hast genau diese Begabung, das solltest du einmal tun, ausprobieren. Und den anderen vielleicht mit an die Hand nehmen und zu sagen, oh, komm, machen wir das. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich diese Gespräche, evangelistischen Gespräche an der Haustür, da war ich froh, dass einer der Ältesten sich die Zeit genommen hat und mit mir da an der Haustür war. Und er war froh, dass er nicht alleine war, sondern dass ich dabei war. Wir haben uns gegenseitig ermutigt und ergänzt. Aber da habe ich viel von dem gelernt, wie er das macht und zugeschaut und zugehört. Und so geht es dann manchmal auch, dass wir anderen helfen können, ihren Dienst in der Gemeinde zu erkennen und auszufüllen. Und den anderen ermutigen dabei. Und dann geht es in der Gemeinde gut und wir werden gegenseitig dabei bereichert, das zu tun. Und es wird eine Erfüllung sein, wo du merkst, das ist jetzt nicht nur eine Last, sondern das ist das, dafür hat Gott dich geschaffen, dafür hat er dich eingesetzt. Und vielleicht genügt das an dieser Stelle schon, denn wenn du jetzt all das umsetzt, was wir besprochen haben, dann hast du eine ganze Menge zu tun oder du gehst ganz ermutigt hier raus, weil du sagst, ja, das ist doch toll, endlich, ich weiß, das, was ich hier tue, ist nicht nur eine Nebensache, sondern ist mein wichtiger Beitrag zum Gelingen der Gemeinde, in der ich lebe. Wir haben diesen Text durchgelesen aus dem 1. Korinther 12, ich habe ihn vorgelesen und habe jetzt einige wichtige Gedanken dabei in den Vordergrund gerückt. Erstes: Du bist begabt, und zwar von Natur aus, mit dem Charakter, der Persönlichkeit, deinen Fähigkeiten, die du schon immer gehabt hast. Die sind von Gott, aber die hat er dir schon gegeben, als er dich geschaffen hat. Zweitens, Gott hat dir, wenn du Christ bist, Begabungen gegeben durch den Heiligen Geist. Freu dich auch darüber, dass es ein Geschenk Gottes. Dann als nächstes habe ich darauf aufmerksam gemacht, dass die Begabungen, die du hast, die natürlichen wie auch die geistlichen, sind nicht welche, die du dir ausgesucht hast, sondern welche, die Gott ausgesucht hat, um dich damit zu beschenken. Versuche nicht unzufrieden damit zu sein und auf die Begabungen zu schauen, die der andere hat, sondern freu dich an denen, die du hast und sei Gott dankbar dafür. Du hast diese Begabungen nicht bekommen, um sie egoistisch für dich zu gebrauchen, sondern wie wir im Bibeltext lesen, du hast sie bekommen, um sie in der Gemeinde einzusetzen. Zum Wohl der Gesamtgemeinde, zur Ehre Gottes und zum Dienst am Nächsten in deiner Gemeinde. Also tu das auch. Sonst verkommen diese Gaben, die Gott dir gegeben hat, und irgendwann stehst du mal vor Gott und dann sagt Gott, ja, was hast du denn jetzt damit gemacht? Und dann musst du ihm sagen, ich hatte keine Lust. Oder ich hätte gern was anderes gemacht. Das ist keine gute Antwort. Und es ist auch so, dass du dadurch nicht glücklich wirst, wenn du das nicht machst. Und dann haben wir gesehen, dass nur das Ineinandergreifen der verschiedenen Dienste, dass das zum Funktionieren des Gesamtorganismus beiträgt, sonst geht das nicht. Und wenn das nicht passiert, dann schadet ihr der Gemeinde. Wenn nicht jeder den Dienst, den Gott ihm zeigt oder den er gezeigt bekommt durch Gemeindeleitung und Geschwister, wenn er den nicht ausfüllt, dann leiden hinterher alle. Die einen, weil sie überarbeitet sind, die anderen, weil sie unterfordert sind, die einen, weil Gott ihnen Begabungen gegeben hat und sie setzen sie nicht ein, also wachsen sie nicht geistlich daran. Und ich erinnere euch auch daran, an den Anfang, diesen Dienst, den ihr ausfüllt, das ist nicht, damit ihr gerettet werdet, sondern ihr füllt diesen Dienst aus, weil ihr gerettet seid. Gott hat euch berufen zu einem Dienst. Er hat euch nicht nur einfach die Sünde weggenommen und jetzt seid ihr im luftleeren Raum und irgendwann kommt das Paradies. Sondern Gott hat euch die Sünde weggenommen, ein neues Leben geschenkt, damit ihr in seinen Dienst treten könnt. Damit er euch jetzt auf der Erde gebraucht. Und solange ihr hier auf der Erde lebt, egal in welchem Alter, ob 10 Jahre oder 90 Jahre, solange ihr hier noch auf der Erde lebt, hat Gott noch einen Dienst für euch. Denn das ist ja das, warum ihr noch da seid. Nicht einfach nur, um eine Bank warm zu halten oder so, sondern um den Dienst zu erfüllen, den Gott dir gegeben hat. Und der ist unterschiedlich. Suche ihn, indem du Gott darum bittest, indem du einfach mal Dinge tust, die gemacht werden müssen, indem du andere fragst, wo sie sehen, dass etwas nötig ist oder wo sie Begabungen bei dir erkennen. Und denk daran, dass du auch den Mitgeschwistern den Dienst erleichtern kannst, indem du sie ab und zu mal lobst, indem du sie bestärkst, indem du ihm Mut zusprichst, indem du ihn mal mit anfasst, damit nicht einer überlastet ist und der andere dabei nichts zu tun hat. Tja, da würde ich sagen, ist genug zu machen, nicht? Heute Abend und in der ganzen nächsten Woche und im nächsten Monat und im nächsten Jahr. Und dann, wenn ich dann in einem Jahr wiederkomme, blüht die Gemeinde noch mehr, als jetzt schon tut. Und das wird passieren, wenn jeder seinen Dienst, den er von Gott bekommen hat, dann auch annimmt. Ich werde an der Stelle gerne mit euch beten, dafür, dass Gott euch Weisheit gibt, den Dienst zu erkennen, den er euch geben will und den dann auch umzusetzen. Und danach werden wir noch ein paar Minuten Zeit haben für mögliche Ergänzungen, Rückfragen zu diesem Thema oder zu anderen. Ich bete gerade noch und ihr dürft dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, vielen Dank dafür, dass wir in deinem Wort ganz praktische, anschauliche, bildliche Erklärungen haben zu unserem Leben. Danke dafür, dass du uns nicht einfach nur gerettet hast und dann alleine stehen lässt für den Rest unseres Lebens, sondern dass du uns Dienste und Aufgaben anvertraut hast. Dass du uns für würdig hältst und für fähig hältst, in deinen Dienst zu treten, in den Dienst des größten Königs, des Herrschers der Welt, des Besitzers des Universums. Danke dafür. Danke, dass du uns beschenkt hast, jeden Einzelnen, mit natürlichen Begabungen von Geburt an und mit Gaben des Geistes, da wo wir gläubig geworden sind. Hilf du uns, diese Gaben zu erkennen, uns über sie zu freuen, nicht neidisch auf die Gaben des anderen zu schauen, sondern das, was du uns gegeben hast, einzusetzen für dich, um dann den Dienst auszufüllen, der für die Gemeinde notwendig ist. Hilf du uns, uns da gegenseitig zu ermutigen, nicht alleine nur für uns zu arbeiten, sondern auch zu sehen, was unsere Brüder und Schwestern rechts und links neben uns tun. Ihre Last mitzutragen, es ihnen leichter zu machen, ihren Dienst auszufüllen und nicht schwerer. Hilf du uns, den Dienst, den wir erkannt haben, auszufüllen zum Wohl und zum Segen für die Gemeinde und zum Lob für dich und auch zum Wohl für die Ungläubigen in unserer Umgebung, die davon profitieren können, wenn wir unsere Aufgabe ausfüllen. Ich möchte dich bitten für die Gemeinde hier in Michelstadt, dass du sie gebrauchst und dass sie eben ein solcher funktionierender Leib ist, wo nicht nur einzelne wenige Organe ihren Dienst tun, sondern wo jeder seinen Dienst tut, zu dem du ihn berufen hast. Sei es einer, der äußerlich sichtbar ist oder sei es einer, der im Hintergrund läuft. Ich möchte dich bitten, dass du da meine Geschwister segnest, dass sie erleben, wenn sie ihren Dienst tun, dass sie dann wachsen im Glauben, dass sie Dinge mit dir erleben, dass sie gestärkt werden, dass sie einüben können, dass sie zufrieden werden, dass sie erleben, dass es sinnvolles Leben und nicht nur einfach vertane Stunden und Tage. Gib du ihnen Kraft dafür, gib du ihnen Weisheit dafür, zu erkennen, wo du sie haben willst und dann dabei zu bleiben, diesen Dienst auszuführen. Amen. Amen. Ja, jetzt gibt es die Möglichkeit, entweder noch für ein paar Ergänzungen, wo jemand sagt, ach, das habe ich erlebt, das sage ich mal zur Ermutigung für andere weiter, vielleicht wie du deinen Dienst gefunden hast oder wie du in deinem Dienst erlebst, dass Gott dich führt, oder möglicherweise sind ja auch Fragen da, wo er sagt, das ist mir jetzt unklar oder da möchte ich doch gern nochmal eine andere Meinung hören, dann könnt ihr das jetzt auch gerne sagen. Also meldet euch doch gerade, dann kommt ja jemand mit dem Mikrofon zu euch und dann redet da rein, damit jeder das auch mitversteht.
Ja, kannst du was zu den einzelnen Gaben sagen, vielleicht für die oder zu den spektakulären, ja, Wundertäter, Heilung, Zungenrede, was gibt's da noch, Propheten hast du angesprochen, ja. Ja, so spektakuläre, die einen setzen das in den Vordergrund und die einen sagen, gibt's heute nicht mehr.
Ja. Also das ist eine ganz spannende Sache. Wenn ich jetzt richtig viel Zeit hätte, würde ich auch viel darüber noch sprechen. Manche dieser Dinge, gerade jetzt diese spektakulären Gaben, wie wir damit umgehen können und was sie bedeuten, da könnt ihr auch nachlesen bei meinem Büchlein, was draußen mit am Büchertisch liegt. Neben anderen Büchern habe ich ja eines geschrieben über die Theologie der charismatischen Bewegung. Da gehe ich dann darauf ein, was die Bibel dazu sagt und was da der richtige Umgang damit ist und wie das manchmal von charismatischen Geschwistern gebraucht wird. Und wenn ich es kurz zusammenfasse, es gibt Gaben und deshalb ernennt Paulus sie hier auch im 1. Korintherbrief, die Christen besonders gerne haben. Das sind einfach Gaben, wo wir uns selbst gut bei fühlen oder manchmal auch Gaben, die bei anderen besonders gut ankommen. Das ist ja so. Ich meine, das ist ganz klar, bestimmte Aufgaben werden nicht so gern erledigt und andere werden gerne erledigt. Zum Teil hängt es damit, die einen sind angenehmer oder die geben mehr Anerkennung oder die wirken nach außen spektakulärer. Und deshalb sehen sich mehr Menschen danach. Und was Paulus im 1. Korinther 12, 13 und 14 bespricht, ist, dass er gerade deutlich macht, dass häufig die Gaben, die wir weniger stark schätzen, die eigentlich wichtigen sind. Und dass die Gaben, wo sich viele danach sehen und sagen, oh, das möchte ich doch auch gerne, dass das häufig diejenigen sind, die im Reich Gottes gar nicht die ganz große Rolle spielen. Da gibt es ja solche Aussagen wie im 1. Korinther 14, dann sagt er, lieber, ich weiß, drei Worte mit Vernunft als 10.000 in Zungen. Und manche denken sich ja, oh, Zungenreden, das ist so toll, da stehe ich jetzt vorne und alle sehen, direkt der Heilige Geist fließt durch mich hindurch und so. Und da sagt Paulus, hey, wenn du drei Worte mit Vernunft sagen kannst, viel besser als 10.000 in Zungen. Und plötzlich merken wir, oh, ganz anders. Die Wertschätzung Gottes ist ganz anders manchmal, als wir das denken. Also was Gott wichtig findet, ist manchmal anders, als was wir wichtig finden. Oder denkt an das Gleichnis, da wo im Tempel verschiedene Opfer eingelegt werden. Und dann ist da der reiche Mann, der legt ganz viel ein. Und dann kommt die arme Witwe und die legt so ein kleines bisschen ein. Und dann sagt Jesus, ja, wer hat denn jetzt wohl mehr gegeben? Was ist denn das größere Opfer, die größere Tat? Und hinterher ist es eben das Opfer der kleinen Witwe. Also das heißt, die Maßstäbe, die Gott hat für unseren Dienst, sind manchmal ganz andere als die, die wir haben. Und es gibt dann einige Geschichten aus der Kirchengeschichte, aus der Gegenwart, die wir erleben können, wo wir dann auch das ganz plastisch merken. In vielen Fällen merken wir es ja gar nicht, aber in manchen Fällen macht Gott das deutlich. Der Gründer der Missionsgesellschaft Operation Mobilisation, George Werver, der hatte mal in einem Zeugnis erzählt, wie er zum Glauben gekommen ist. Er kam aus einer ungläubigen Familie, besuchte eine Schule und neben der Schule wohnte eine Witwe. Und die hat jeden Tag für die Kinder auf dem Schulhof gebetet. Und da sagt er, und das war das, was mich hinterher überzeugt hat und zum Glauben geführt hat. Und das war ein Mann, der hinterher ein Missionswerk gegründet hat, durch das Tausende von Menschen zum Glauben gekommen sind und immer noch zum Glauben kommen. Und jetzt die Frage, ist das ein wichtiger Dienst dieser Witwe gewesen oder nicht? Ja, klar war das ein wichtiger Dienst der Witwe. Etwas, was keiner gesehen hat. Das war jetzt nicht der Prediger der Nachbargemeinde, der hat auch hoffentlich seinen Dienst getan, sondern hier hat Gott in besonderer Weise diesen Dienst dieser Witwe gebraucht. Also deshalb die Maßstäbe, die Gott ansetzt, sind manchmal ganz andere als die, die wir ansetzen. Manchmal fällt uns das stärker auf, was in der Öffentlichkeit sichtbar ist oder was ein gewisses Renommee gibt. Und das ist auch nicht schlecht, wenn jemand wirklich diese Begabungen hat und sie geistesgemäß und biblisch einsetzt, ist das okay. Aber nicht immer das, was sehr im Vordergrund steht, ist auch das, was bei Gott eine große Rolle spielt. Wie gesagt, ein Missionar, der sich für Gott einsetzt, das ist super. Wenn ihr solche Leute seht, wie eben ein Martin Luther oder ein John Wesley in der Kirchengeschichte, die haben Großes geleistet, die hat Gott in ganz besonderer Weise gebraucht, das gibt es, aber das ist eben nicht alles. Und das ist auch nicht der Dienst für jeden, sondern jeder muss da sehen, welches ist der Dienst, den Gott dir gegeben hat. Und wenn du halt nicht in Zungen redest und prophetisch redest und wenn du kein Wundertäter bist, dann musst du das auch nicht. Dann mach den Dienst, den Gott dir gegeben hat und schiele nicht nach einem, der vielleicht spektakulärer und schöner und größer und besser oder sonst wie anerkennungswesiger wäre. Manche Leute tun das. Ich habe immer wieder solche Christen erlebt und weil sie die Begabung nicht haben und die unbedingt wollen, dann fangen sie an, diese Begabung zu spielen. Und das kann man tun. Da kannst du ein bisschen üben, das zu spielen. Und das wirkt auch erstmal ganz toll. Aber letztendlich bringt es dich nicht voran und die Gemeinde bringt es auch nicht voran. Ich habe dann Gemeinden besucht, da hat plötzlich dann jeder in Zungen geredet. Dann war an irgendwie das Keyboard, dann wurde gespielt und der eine fing an in Zungen, und der nächste und der nächste und der nächste und der nächste und der nächste, alle. Und hat es die Gemeinde vorangebracht? Nein. Das ist dann schön, sie fühlen sich besser und größer, weil boah, wir reden alle in Zungen und ihr ja nicht und so, ganz toll. Als ich die Leute näher kennengelernt habe, habe ich gemerkt, das meiste dieses Zungenredens war gar kein biblisches Zungenreden, sondern das war menschliches Zungenreden. Und dieses Zungenreden kann jeder von euch haben, es bringt nur keinem was. Denn irgendwie unverständliche Laute auszustoßen, das kann jeder. Dafür musst du nicht mal gläubig sein. Aber das ist nicht dann die biblische Gabe. Es gibt Leute, die die biblische Gabe nicht haben, aber sie spielen wollen. Und dann spielen sie vor. Und es wirkt für andere vielleicht echt. Und es wirkt beeindruckend. Man fühlt sich vielleicht gut dabei. Aber in Wirklichkeit verpasst du dann den Dienst, für den Gott dich eigentlich berufen hat. Also deshalb einfach unverständliche Laute auszustoßen kann jeder. Ihr alle habt das ja getan. Nämlich als kleine Babys, als ihr noch keine Sprache gesprochen habt. Dann habt ihr auch gesprochen. Oder? Da habt ihr alle unverständlich gesprochen. Also können wir daraus schließen, alle Babys haben den Heiligen Geist und reden in Zungen. Dann lasst sie mal dabei, bringt ihnen keine Sprache bei, dann können sie ihr Leben lang so reden. Aber dann sagt Paulus ja, und wem bringt das was? Versteht ja keiner. Deshalb sagt ja auch Paulus, selbst wenn du die Gabe der Zungenrede hast, dann schweige in der Gemeinde, wenn keiner da ist, der es übersetzen kann. Denn dann bringt es ja keinem was, unverständlich reden. Also das, was glaube ich deutlich sein muss, ist, du sollst nicht nach den spektakulären Gaben Ausschau halten, denn wenn Gott sie dir nicht gegeben hat, dann entweder bringt es dir gar nichts. Und wenn du versuchst, sie zu erzwingen bei Gott, dann wirst du nur eine billige Kopie bekommen, aber nicht die Gabe Gottes. Und dann gibt es manche, die treten in Gemeinden auf als Propheten und sie können gar nicht prophezeien. Sie reden eben das, probieren es mal aus, mal so und irgendwann klappt es oder es klappt nicht und oder sie biegen es zurecht oder sie drücken sich so schwammig auf, dass es irgendwann auch mal klappt. Wenn einer wirklich von Gott eine prophetische Begabung hat, dann teilt Gott etwas eindeutig mit und zwar einem auch, der fromm lebt, nicht einem, der in Sünde lebt oder in Irrlehre lebt oder so. Dann ist es ganz eindeutig, dass es im Einklang mit der Bibel ist. Dann baut es Leute auf, dann ist es hundertprozentig wahr und nicht nur ein kleines bisschen wahr. Aber wenn das nicht so ist, sondern Leute einfach das nur ausprobieren, testen, so, dann hat das alles mit dem Gaben Gottes nichts zu tun. Und wenn du diese Begabung nicht hast, also wenn du noch nie die Stimme Gottes leibhaftig gehört hast und es ist genauso auch geschehen, dann hast du keine Gabe der Prophetie und dann brauchst du sie wahrscheinlich auch nicht. Wenn du erst Zungenreden üben musst, wie mir zahlreiche Christen dann gesagt haben, sie fingen dann an zu üben, da muss man sagen, das hat mit geistlicher Zungenrede nichts zu tun, sondern wenn Gott dir die Fähigkeit gibt, in einer Fremdsprache zu sprechen, ohne dass du sie gelernt hast, dann musst du da nicht viel üben, denn das Wunder besteht ja gerade darin, dass du die Sprache perfekt beherrschst, ohne dass du sie gelernt hast. Also wenn ich jetzt plötzlich im nächsten Moment hier auf Russisch weiterreden würde, dann wäre das eine Zungenbegabung. Bei mir, bei vielen von euch nicht. Wenn einer von euch plötzlich Russisch reden würde, dann würde ich sagen, ja, hey, das hast du ja gelernt, das hast du, kennst du ja auch so. Aber wenn ich jetzt plötzlich in Russisch reden würde, obwohl ich es nicht gelernt habe, das wäre dann ein Wunder. Dann hätte Gott mir da die Zungenbegabung gegeben. Und dann bräuchte ich nicht mal einen, der es gleich versteht, also als Wunder, denn ihr versteht es ja sowieso. Es wäre dann ein Wunder, dass ich es spreche und ihr könnt es dann verstehen. Aber es könnte ja auch sein, dass ich plötzlich das Wunder hätte, ich würde in Sanskrit reden, der heiligen Sprache der Hindus. Ja, dann bräuchte es jetzt jemanden hier, der das dann übersetzen kann. Sonst bringt es euch ja nichts. Also das heißt, da macht die Bibel ganz deutlich, Gott will das zum Dienst in der Gemeinde und nicht zum persönlichen Vergnügen. Und deshalb achtet auf die Begabung, die Gott euch gegeben hat und sucht nicht nach spektakulären Gaben, die ihr wahrscheinlich gar nicht habt. Versucht das nicht zu spielen oder zu erfinden oder zu produzieren, denn das hilft nichts. Das sieht vielleicht wie echt aus, ist aber dann nicht echt. Und das hilft keinem weiter. Ja, noch andere Erfahrungen oder Fragen oder Ergänzungen oder so etwas?
Ja, ich habe zwei Dinge. Vielleicht kannst du mal was dazu sagen. Kann man das immer so strikt trennen, die natürliche Begabung und die Geistesgabe? Wir hatten das ja, glaube ich, die Tage von Paulus auch gehabt, der vorher schon als Pharisäer unterwegs war, der dann bekehrt war und die Gabe der Rede ja immer noch hatte im Endeffekt. Mhm. Also kann man das strikt trennen oder ist es oft so ein Übergehen und ich nutze eine Gabe, die ich vorher habe, dann nur noch für geistliche Zwecke? Und die zweite Sache ist, wir hatten auch eben darüber gesprochen, dass es ungefähr 30 Geistesgaben in der Bibel gibt und da kann man sich ja als Christ so drauf festnageln und suchen und findet seine Begabung vielleicht nicht. Mhm. Ist das alles oder gibt es weitaus mehr, die eben nicht genannt sind? Mhm. Vielleicht kannst du zu diesen zwei Sachen sagen.
Fange ich vielleicht mit der zweiten Sache zuerst an. Die Aufzählung in der Bibel sind keine vollständigen, sondern sie sind exemplarische. Also das heißt, wenn ich unter den 30 nicht das finde, was ich gerade habe, heißt es nicht, dass meines keine Geistesgabe ist, sondern diese Geistesgabe sind stellvertretend, beispielhaft genannt. Deshalb merken wir, dass an verschiedenen Stellen auch unterschiedliche Kataloge genannt werden. Da wird gesagt, der Heilige Geist kann das und das und das und das und dann heißt das auch ein Punkt, Punkt, Punkt. Da kommen dann noch andere Sachen dazu, die genannt werden. Deshalb an verschiedenen Stellen unterschiedliche Beispiele genannt. Natürlich sollen es Dinge sein, die auch irgendeinen Sinn machen, die auch die Gemeinde weiterbringen. Also, ja, es gibt bestimmte Sachen, die wir jetzt vielleicht als Geistesgaben bezeichnen können, die als solche nicht dazu passen von dem, was wir da finden. Also was könnte ich jetzt als Beispiel einmal nehmen, damit mir was Vernünftiges einfällt hier. Meinetwegen die Geistesgabe des Fensterputzens. Da würde ich sagen, ja gut, Fensterputzen, vielleicht hast du halt die Geistesgabe des Dienstes. Und im Dienst, da kannst du jetzt auch gut Fenster putzen oder so. Oder es gibt gerade im charismatischen Bereich dann Leute, die sagen, jetzt habe ich den Heiligen Geist und plötzlich bellig wie ein Hund. Das gab es ja bei dem Toronto-Segen und so etwas. Und da würde ich sagen, das passt da irgendwie auch nicht rein. Wir müssen immer die Frage stellen, ja, was bringt das die Gemeinde nun voran? Kannst du sagen, okay, wenn du Gemeinde irgendwo bist, wo gerade viele Verbrecher sind, dann stellen wir den, der bellt wie ein Hund draußen vor und der bellt wie ein Hund und dann hauen die Verbrecher ab. Wäre ja noch eine Zweck, nicht? Aber dann könnten wir auch sagen, noch einfacher wäre es, als dass der Bruder da bellt, dass wir uns einen Hund anschaffen und den draußen anbinden. Das ist noch besser. Also es gibt Sachen, die werden als Wirken des Geistes ausgegeben, die haben aber mit Wirken des Geistes nichts zu tun. Aber die Aufzählung, um das zu sagen, die ist nicht vollständig, die ist nicht abschließend, sondern sie ist beispielhaft. Also es gibt nicht nur 30, sondern es gibt mehr. Aber nicht alles, was als Geistesgabe ausgegeben wird, ist auch eine. Das heißt, wir müssen danach schauen. Die erste Frage war ja, ob wir das strikt trennen können. Ja, wir können das strikt trennen, weil die Bibel das ja auch tut. Sie sagt, es gibt Gaben, die durch den Heiligen Geist bewirkt werden und es gibt Gaben, die haben wir, weil wir von Gott geschaffen worden sind. Allerdings, es gibt Gaben, mit denen wir geschaffen worden sind, die gewisse Ähnlichkeiten haben mit Gaben, die wir durch den Heiligen Geist bekommen haben. Und die sollen wir natürlich auch für Gott einsetzen. Die werden wir, wenn wir nicht gläubig sind, aber auch für unsere eigenen Zwecke einsetzen, für den Beruf und so weiter. Die Geistesgaben sind aber exklusiv gedacht für die Gemeinde. Also hier gibt es einen gewissen Unterschied. Die natürlichen Begabungen setzen wir für unseren Beruf ein. Meinetwegen, da kann einer gut reden, wie der Paulus. Das hat er für seinen Beruf eingesetzt, auch als er ungläubig war. Jetzt ist er gläubig geworden, jetzt hat er diese Begabung zusätzlich eingesetzt für Gott. Und auch wahrscheinlich privat. Was weiß ich, wenn er einkaufen gegangen ist, gehandelt mit den Händlern oder so, hat er seine Redegabe auch einsetzen können. Aber dann hat er eine zusätzliche oder mehrere zusätzliche Begabungen bekommen von Gott und die sollte er exklusiv für die Sache Gottes einsetzen. Wir sollten das in einer gewissen Weise unterscheiden, weil nämlich manche Dinge, die menschliche Begabung sind, noch nicht qualifizieren für einen geistlichen Dienst. Nehmen wir wieder an, den, der gut reden kann. Natürlich soll er das für Gott einsetzen. Manche verwechseln aber die Gabe, gut reden zu können, mit der Leitungsgabe, von der uns gesagt wird, dass sie, wenn sie auf die Gemeinde bezogen ist, eine Geistesgabe ist. Also jemand, der gut lernen kann und deshalb einen akademischen Abschluss hat, ist noch nicht gleichzeitig einer, der die Gabe der Leitung für die Gemeinde hat. Und da müssten wir das versuchen zu unterscheiden. Aber natürlich soll einer, der gut lernt, seine Lernbegabung auch in der Gemeinde einsetzen. Also das heißt, ich würde den Unterschied dabei machen, es gibt ähnliche Begabungen von den natürlichen und den geistlichen und wir sollen beide für Gott einsetzen. Wir merken aber, dass es für bestimmte Dienste in der Gemeinde spezifisch diese geistliche Begabung braucht und für die gibt es keinen natürlichen Ersatz. Und die geistlichen Begabungen sollten wir in keinem Fall für unsere persönlichen Zwecke einsetzen, weil wir sie dann missbrauchen und Gott dabei verunehren. Die natürlichen Begabungen hingegen können wir schon auch für unsere persönlichen Dinge einsetzen, aber auch für Gott. Also insofern würde ich sagen, ja, es gibt einen gewissen Unterschied. Und bestimmte Dinge werden speziell als Geistesgaben genannt, weil sie auch für den Dienst in der Gemeinde speziell geschaffen sind und von Gott gegeben worden sind. Und andere sind allgemeine Begabungen, die wir für viele Bereiche unseres Lebens einsetzen. Und bei Paulus würde ich genau das sagen. Er hat bestimmte Begabungen, die erkennen wir schon vor seiner Bekehrung. Und dann gibt es andere, die kommen hinterher dazu, da wo er gläubig geworden ist und dann für die für Gott einsetzt.
Und noch eine Frage?
Eine kurze Antwort gibt der letzte Vers hier. Hat der Luther da so unglücklich übersetzt, strebt aber nach der größeren Gabe.
Ja.
Der Geist gibt, wie er will und trotzdem sollen wir irgendwie ansteuern irgendwas.
Ja, und da müsste ich jetzt eigentlich weiterlesen. Das ist jetzt ein Doppelpunkt. Das ist ja nicht eine Feststellung, die den Text, der vorher ist, abschließt, sondern das ist ein Doppelpunkt, der dann zeigt, und jetzt zeige euch, wie ihr das machen sollt. Und dann kommt ja, das können wir auch gerne vorlesen, da wird dann nämlich deutlich, dass es dann bestimmte Begabungen gibt, so können wir das mal nennen, nach denen jeder Christ streben soll. Das sind aber gerade nicht die Gaben, die vorher genannt worden sind, sondern das ist eher das, was wir in dem Galaterbrief zum Beispiel dann stehen haben als die Frucht des Geistes. Denn da steht ja, wenn ich in Sprachen der Menschen und Engel redete, also Doppelpunkt, und jetzt zeige ich euch, wie macht ihr das denn, dass ihr nach den höchsten Gaben strebt. Wenn ich aber in Menschen- und Engelszungen redete und keine Liebe hätte, wäre ich ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagungen hätte und alle Geheimnisse der Welt wüsste und alle Erkenntnisse, und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzen könnte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich all mein Habe austeilte und mein Leib hingebe, damit ich verbrannt würde und keine Liebe hätte, so nützt mir alles nichts. Also hier, das ist genau das, was Paulus damit meint. Also er erklärt es selbst, was er damit meint. Wir sollen nach, und dann sagt er ja auch am Ende bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Und Glaube, Hoffnung, Liebe sind durch den Heiligen Geist in uns bewirkt. Also es sind Gaben des Geistes in dieser Weise. Sie werden nur spezifisch nochmal herausgegriffen, weil die nämlich dann für alle Christen gelten. Also es gibt bestimmte Begabungen, die sind exklusiv, wo Paulus ja auch vorher sagt, der Körper besteht aus Händen, Füßen, Augen und so weiter. Und dann gibt es etwas, was alle miteinander verbindet. Und das lesen wir dann unter anderem auch im Galater 5, ab Vers 22. Da steht nämlich, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und das ist für alle Christen gedacht. Und danach sollen wir streben, dass wir immer mehr davon erfüllt werden und dass wir in diesem Rahmen der von Gott, vom Heiligen Geist gegebenen Eigenschaften dann unsere Dienste und Begabungen ausüben. Deshalb erwähnt er ja auch, wenn du so viel Zungen reden könntest wie kein anderer, und zwar echtes Zungenreden. Er sagt dir, alle Sprachen der Menschen sprechen würde in Zungenreden und der Engel noch dazu. Und du hättest die Liebe nichts, nichts wert. Oder wo er sagt, du wärst Mutter Teresa und was weiß ich noch, alle möglichen anderen frommen Leute zusammen. Du würdest deinen Körper hingeben, alles opfern dafür. Hättest die Liebe nicht, nichts wert. Du hättest alle Erkenntnisse, das wünscht sich ja dann der Lehrer, nicht? Oder der Älteste, der wünscht alle Erkenntnisse. Und du hättest die Liebe nicht, nichts wert. Und das ist das, was Paulus damit meint, weshalb er am Ende von Kapitel 12 zeigt, strebt nach den Vorzüglicheren und einen Weg dazu zeige ich euch. Und das heißt eben, am meisten strebe danach, dass Gott dich immer mehr mit Weisheit, mit Glauben, mit Hoffnung, mit Liebe erfüllt, weil das ist die Grundvoraussetzung, um deinen Dienst und die Begabung, die du exklusiv bekommen hast, die nicht jeder bekommen hat, ausüben zu können. Also so würde ich es sagen. Hiermit sagt er nicht, jetzt fang doch mal an, Prophetie zu üben. Die finden wir nicht. Da steht, entweder bist du einer oder bist keiner. Aber wenn du deine Gaben hast, dann strebe nach dem, was Gott jedem Menschen versprochen hat, der Christ ist, was bei ihm durch den Heiligen Geist bewirkt werden soll. So würde ich es verstehen. Und deshalb benennt er das dann ja auch, da sagt er eben, der eine kann in Zungen reden, aber wenn er die Liebe nicht hat, dann bringt es gar nichts. Der eine, der kann sozialdiakonisch wirken, weil Gott ihm dazu befähigt hat, aber hat er die Liebe nicht, dann bringt es nichts. Also das ist die Erklärung, die Paulus an dieser Stelle gibt, die würde ich als für die naheliegendsten halten. Also wenn er gerade vorher sagt, der Heilige Geist gibt, wem er will, würde es für mich schwer verständlich sein, dass er nachher sagt, hier suchen wir doch aus. Sondern dass er dann sagt, das, was wir machen können, ist eben uns öffnen für die Frucht des Geistes. Und unter der Frucht des Geistes, die uns bewirkt wird, üben wir dann die spezifische Gabe aus, die uns Gott anvertraut hat.
So, wir haben Viertel nach noch eine Frage oder wollen wir abrunden? Ina? Ja.
Ich habe eine Frage. Also du hast jetzt gestern sehr gut erklärt, was Gottes Wille ist und was unsere Gedanken sind. Und ich habe noch eine Frage dazu vielleicht. Wie ist es, kann Gott durch unsere Gedanken auch sprechen? Es gibt zum Beispiel Momente, wo du kochst und dann kommt zu dir Stimme und sagt, ruf mal die und die an. Ja? Mhm. Und in dem Moment, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt keine Zeit, das geht weg. Oder wenn du sagst, nee, ich mache das. Und dann gerade diese Person hatte gebraucht eine Ermutigung zum Beispiel. Oder manchmal ist es wirklich so, dass du merkst, sind das deine Gedanken oder wirklich Gott leitet auch unsere Gedanken, wo er uns gebrauchen will. Wie kannst du das irgendwie vielleicht mir ein bisschen weiterhelfen?
Also ich würde in jedem Fall unterstreichen, Gott kann unsere Gedanken führen und kann auch durch unsere Gedanken zu uns sprechen und Dinge wichtig machen. Und das erlebe ich auch und wahrscheinlich wie manche von euch auch, wo ich dann plötzlich den Eindruck habe oder innerlich Gedanken habe, die mich genau in die richtige Richtung führen. Ich mache das auch regelmäßig, wenn ich in seelsorgerlichen Gesprächen bin. Oder bevor ich in seelsorgerlichen Gesprächen bin. Oder wenn ich in missionarischen Gesprächen bin. Dass ich dann vorher Gott bitte, führe du meine Gedanken und meine Worte. Und an vielen Stellen merke ich plötzlich, dass Gott mir Worte und Gedanken gibt, die genau für diesen Menschen die richtigen sind. Und das ist nicht, weil ich es mir klug überlegt habe, obwohl ich natürlich mich darauf vorbereiten will, sondern wo ich dann merke, oh, so, das ist jetzt von Gott. Also deshalb, wir sollten dafür offen sein, Gott wird unsere Gedanken und Sinne führen, er wird uns richtige Gedanken eingeben, aber, und hier ist dann die Grenze, wir sind nicht immer deutlich in der Lage zu unterscheiden, welche Gedanken von Gott sind und welche unsere eigenen sind. Wir können das umso besser unterscheiden, umso intensiver wir mit Gott leben. Wie leben wir am intensivsten mit Gott? Indem wir uns viel Zeit für Gebet nehmen, für Gemeinschaft nehmen, für Bibellesen nehmen. Wenn du immer viel in der Bibel liest, dann wird Gott dich nämlich in den Gedanken an Bibelverse erinnern. Oder wenn du viele gute geistliche Lieder singst, dann wird Gott dich an einen Liedvers erinnern. Und dann merkst du, oh, jetzt ist Gott, der dich da leitet und weiterführt. Gott kann das auch so, nur umso lockerer deine Beziehung zu Gott ist, umso weniger du die Beziehung zu Gott pflegst, umso weniger bist du auch in der Lage zu unterscheiden, ist das jetzt einfach mein Wunsch, ist das meine Befürchtung, ist das meine Vermutung, kommt das vielleicht durch irgendeine Radiosendung, die ich gerade gestern gehört habe und schon wieder vergessen habe, kommt das einfach so automatisch, weil dass wir an andere Menschen denken, die wir kennen, das ist auch ganz normal menschlich, das tut auch der Ungläubige. Aber umso mehr wir in der Nähe Gottes leben, umso mehr wir im Gebet leben, umso mehr wir im Wort Gottes leben, umso stärker werden wir unterscheiden können, kommt das von Gott oder ist das unser Gedanke? Und umso stärker werden wir dann auch, wird der Heilige Geist das benutzen. Wir lesen ja, der Heilige Geist erinnert uns an die Worte Jesu zum Beispiel. Gibt es ja ganz direkte Aussagen. Also der Heilige Geist benutzt das, damit er uns zeigt, was dran ist. Also ja, wir sollten dafür offen sein, wir sollten aber auch vorsichtig sein, nicht jedes unserer Gefühle gleich als Reden Gottes auszugeben. Also ein Gefühl, was wir haben, ist auch nicht zu verwechseln mit Prophetie. Prophetie ist, du hast ganz deutlich und eindeutig identifizierbar die Stimme Gottes und sie ist vollkommen anders, was ein Ungläubiger nie erleben kann. Das ist keine innere Stimme, das ist ganz deutlich. Diese andere, sanfte Stimme sozusagen, die Gott in uns manchmal hat, das kann jeder Christ erleben. So eine persönliche Führung durch Gedanken, Worte, wo Gott uns leitet, erinnert an bestimmte Dinge, das kann er machen. Aber hier, wie gesagt, auch vorsichtig. Einerseits bist du in der Nähe Gottes, lässt du dich von ihm prägen in seinem Wort, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du hier auch mal ihn von Gott Gedanken bekommst, die dich weiterbringen können. Lässt du dich anfüllen von weltlichen Sachen, weil die meiste Zeit verbringst du damit, dann werden die Stimmen, die in dir sein, nicht von Gott sind, sondern die werden von dem sein, womit du dich angefüllt hast. Das wird dann wieder dabei hervorkommen. Und wir müssen immer daran denken, wenn da plötzlich etwas seltsame Sachen sind, die uns in den Sinn kommen, dann müssen wir sie überprüfen. Dann sollten wir darüber beten, denen nicht einfach nachgehen. Wir müssten erstmal überprüfen, ist es biblisch, ist es da richtig, stimmt es überein mit den Aussagen der Bibel? Und dann sollten wir im Zweifelsfall auch noch andere Christen fragen, ob Gott das, was wir jetzt für einen Eindruck haben, auch bei anderen Christen bestätigt. Das gilt insbesondere bei so etwas seltsamen Eindrücken. Also vor ein paar Jahren, ich hatte da einen Zeitungsartikel gelesen, ich kenne die Person nicht persönlich, aber da war ein Zeitungsartikel, da war dann ein Christ in Mexiko und der hat ein Flugzeug entführt. Und als man ihn dann, als er dann gelandet ist und dann festgenommen worden ist, da hat er gesagt, Gott habe ihm gesagt, er solle das Flugzeug entführen. Also zum Glück hat er ja keinen getötet, nicht? Aber der hatte irgendwie innerlich den Eindruck, er solle jetzt ein Flugzeug entführen, hat das dann getan und gesagt, das ist Gott. Also in solchen Fällen, falls du solchen Eindruck hast, da würde ich sagen, sei sehr, sehr skeptisch. In den allermeisten Fällen hat man vorher vielleicht ein paar Thriller zu viel gesehen oder Romane zu viel gelesen oder viel Fantasie oder schlecht geträumt. Normalerweise fordert dich Gott zu so etwas nicht auf. Also deshalb skeptisch zu sein, ja, Gott wird unsere Gedanken gebrauchen und er wird auch in Gedanken zu uns reden, aber wir müssen auch immer etwas überprüfen, einmal umso näher du mit Gott lebst, umso mehr kannst du darauf vertrauen, dass Gott da auch zu dir spricht und entspricht es dem Wort Gottes, ist es das, was eben andere auch dann voranbringt und sonst überprüf das mit anderen, frag mal nach, aber im generell, ja, Gott wird auch unsere Gedanken gebrauchen für Gespräche, die wir führen, Entscheidungen, die wir treffen und dann ist es gut, sich da auch führen zu lassen, ohne zu sagen, jeder Gedanke, den ich habe, ist gleich eine Führung Gottes, das auch nicht. Und manchmal merken wir es sogar erst hinterher, war es jetzt wirklich im Sinne Gottes oder nicht. Und bei weniger schlimmen Sachen ist das ja auch keine Katastrophe. Also manchmal habe ich den Eindruck, ich soll jetzt den Anhalter da mitnehmen. Und dann merke ich, der sitzt im Auto und der lässt mit sich gar nicht reden. Dann denke ich mir, dann war es wahrscheinlich doch gar nicht das Reden Gottes, war nur meine Idee. Also solche Sachen gibt es ja auch. Also ja, Gott kann das benutzen und generell dafür ein bisschen offen zu sein ist gut, aber eben auch immer nochmal abchecken, nochmal überprüfen und generelle Voraussetzung, diese Nähe zu Gott erleben, im Bibellesen, Beten, Gemeinschaft mit Christen, das kann dann ein wichtiges Korrektiv sein. Gut. Dann war es schön, dass ihr heute Abend gekommen seid. Ich hoffe auch, dass ihr einiges mitnehmen könnt, sowohl Ermutigendes als auch Wegweisendes oder vielleicht Korrigierendes. Und das Wichtige ist, nicht nur hier gewesen zu sein, sondern Dinge mitzunehmen und dann im eigenen Leben umzusetzen. Wenn einer noch ganz persönliche Fragen hat, ich bleibe ja auch noch ein bisschen hier, dann könnt ihr gerne auf mich zukommen und sonst lade ich euch ein, morgen Abend wiederzukommen. Morgen Abend werden wir uns weiter beschäftigen und jetzt muss ich mir gerade überlegen, ich sollte es ja wissen, nicht, was morgen dran ist. Zeitgeist, ja genau, also morgen kommt dann Christ und Zeitgeist, also wie gehen wir damit um, was so außerhalb um uns herum passiert, wie filtern wir das, wie gehen wir damit um, Christ und Zeitgeist morgen. Ja, also in dem Fall einen schönen Abend, gute Nacht, seid gesegnet. Ich bete gerade nochmal am Ende und dann schließen wir hier ab. Vater im Himmel, vielen Dank für diesen Tag, den du uns schenkst, für die Lebenskraft, die du uns gegeben hast, für die Möglichkeit, die Dinge zu erledigen, die wir erledigt haben. Wir möchten dich bitten, dass du uns in den Abend begleitest, in der Nacht Ruhe gibst, dass wir Kraft sammeln können für alle Herausforderungen von morgen. Amen.